Hallo und herzlich willkommen zu Tonstudien. Wir sind ein Podcast des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg und besprechen hier Themen, die die Uni, das Studium und vor allem die Musik betreffen.
In dieser Folge dreht sich alles um die DoktorandInnen am Institut. Wir haben drei Gäste eingeladen, Franziska Weigert, Simon Hensel und Maximilian Brunner. Mit ihnen haben wir über ihre Promotionsthemen, ihre Motivation und ihre Pläne für die Zukunft gesprochen.
Tonstudien, euer Einblick in die Welt der Musikwissenschaft.
Als erstes hatten wir Franziska Weigert zu Gast. Sie kennt ihr bereits aus der früheren Folge zu Taylor Swift. Neben dieser Übung hat sie in diesem Semester auch Kontrapunkt 2 und das Proseminar Franz Schuberts Liederzyklen gehalten. In ihrer Doktorarbeit beschäftigt sie sich mit dem Thema Wiegenlieder. Wir haben sie gefragt, warum gerade dieses Genre so besonders ist und wie sie dazu kam, sich wissenschaftlich damit zu befassen.
Was ist denn genau der Titel deiner Doktorarbeit?
Ich schreibe über das deutschsprachige Wiegenlied im langen 19. Jahrhundert zwischen Funktionalität und Stilisierung.
Wow. Warum hast du denn jetzt genau dieses Thema ausgewählt? Hast du da einen besonderen Bezug dazu?
Ich habe meine Bachelorarbeit damals über die Wiegenlieder von Benjamin Britten geschrieben. Es war ein Stück, was ich in meiner Jugend viel gesungen habe. Und mir ist damals aufgefallen, dass es einfach kaum Wiegenliedliteratur gibt. Und dadurch, dass mich schon immer so interessiert hat, warum wir Menschen Musik machen, bin ich dann nach dem Master wieder darauf zurückgekommen.
Sehr cool. Wie lange forschst du daran schon an dem Thema?
Ich habe mit meiner Doktorarbeit im April 2020 angefangen.
Also neigt sich jetzt langsam dem Ende zu?
Ja.
Wie weit bist du denn schon, wenn man das schon fragen darf?
Das darf man fragen. Ich überarbeite gerade meinen Text.
Ah ja, also kurz vor der Vollendung dann.
Ja, im Vergleich zu den letzten Jahren auf jeden Fall, ja. Mal schauen, wie lange es dann tatsächlich noch dauert, aber ja, der größte Weg liegt hinter mir.
Wie würdest du denn Wiegenlieder an sich kurz und knapp definieren? Also was sind so charakteristische Merkmale für Wiegenlieder und was sind denn Beispiele?
Also ich würde sagen, es gibt, wenn man über Wiegenlieder spricht, zwei verschiedene Thematiken. Das eine ist so die Kulturpraxis, dass man quasi Kindern zum Einschlafen was vorsingt und das kann dann alles Mögliche sein. Es kann auch dann gesummt sein oder improvisiert oder irgendwelche Lieder, die man halt gerade so kennt, zum Beispiel Kinderlieder oder Popsongs. Und das andere ist das Repertoire, was quasi geschaffen wurde oder erhalten wurde. Und dazu gehört natürlich Brahms Wiegenlied, Guten Abend, Gute Nacht, aber auch viele von Schubert, Reger, ja, halt von ganz, ganz vielen KomponistInnen im langen 19. Jahrhundert und die haben eben den Großteil von diesem Repertoire erschaffen in diesen 120 Jahren ungefähr.
Ist es auch, dass es dann regionale Unterschiede gibt, verschiedenen Teilen in Deutschland?
Also regionale Unterschiede, das ist eine interessante Frage, aber die sind mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich denke, das liegt daran, dass diese Wiegenlieder aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht gekommen sind, nämlich dem Bürgertum und halt mit der Romantik quasi in Verbindung stehen. Und da gibt es halt relativ klare Menschenbilder und eben vor allem Kindheitsbilder oder Frauenbilder und auch klare musikalische, kompositorische Ästhetiken, die sich halt im Laufe der Zeit verändert haben. Aber regionale Unterschiede sind mir jetzt explizit nicht aufgefallen. Die werden dann deutlicher, wenn man die deutschsprachigen Wiegenlieder mit anderen Wiegenliedtraditionen vergleicht. Und das mache ich tatsächlich auch in meiner Doktorarbeit, quasi so einen größeren Kontext mit einzubeziehen. Beispiel Todesreferenzen im Wiegenlied sind im deutschsprachigen existent, aber etwas weniger wichtig. Wenn man den slawischen Raum schaut, ganz anderes Bild. Sehr, sehr viel Gewaltandrohung und Todesreferenzen, aber im Vergleich zum deutschsprachigen. Und das Ganze kann man natürlich dann auch mit anderen Traditionen noch quasi so gegenspiegeln. Genau.
Das ist ja auch voll gruselig. Als Wiegenlied dann was mit Tod und Gewaltandrohungen? Das ist ja...
Jein, also es ist halt immer, hängt immer damit zusammen, was man von Kindheit erwartet, welches Kindheitsbild man hat. Und man darf auch nicht vergessen, dass Wiegenlieder vom Text her auch hauptsächlich für die singende Person eigentlich sind und nicht für die Kinder, die adressiert werden damit, weil es sich hier halt um ein emotionales Ventil handeln kann, wo man einfach vielleicht viel Frustration oder Überforderung mal freilaufen lassen kann, ohne dass das Kind das jetzt primär versteht. Weil musikalisch finde ich tatsächlich davon dann keine Abbildungen. Also das findet dann im Text statt. Die Musik klingt sehr zärtlich und liebevoll.
Wie ist denn da die Überlieferung aus diesem kulturellen Kontext? Also wenn das jetzt vor allem zum Beispiel von der Mutter an der Wiege gesungen wird, ist es ja nicht unbedingt verschriftlicht.
Genau, und das ist eben wieder diese zwei Bereiche, weil wir halt nicht reinschauen können, was in Anwiegen tatsächlich passiert und vor allen Dingen noch schwieriger, was passiert ist oder was gesungen wurde. Und im langen 19. Jahrhundert haben wir dann ein richtiges Defizit an Quellen einfach, weil Frauen und Kinder nicht quasi betrachtungswürdig, überlieferungswürdig gesehen wurden. Und deswegen gibt es da einfach zu der Frauen- und Familiengeschichte sehr viel weniger Quellen. Wir haben halt die überlieferten, das heißt gedruckten Wiegenlieder und auch ein paar Indizien darauf, dass die quasi dann wieder gedacht waren, um an der Wiege gesungen zu werden und nicht nur vor Publikum, sondern eben vor so beides irgendwie.
Wie ist es dann mit dem Text? Woher stammt der dann größtenteils?
Also die Texte sind entweder von DichterInnen oder aus sogenannten so Volksliedsammlungen, wie zum Beispiel das Knaben Wunderhorn. Die waren sehr, sehr beliebt und wurden viel verwendet in Texten, ja. Also in Vertonungen.
Gibt es zu dem Thema auch schon andere Forschung? Hast du dich da irgendwie auf was anderes beziehen können oder warst du komplett allein in deiner Forschungsarbeit?
Also aus den anderen Disziplinen, vor allem Ethnomusikologie und Musikpsychologie, da gibt es sehr, sehr viel Forschung zum Wiegenlied, aber die sind von den Inhalten teilweise nicht genau das, was wir in der Musikgeschichte natürlich machen. Die haben andere Fragestellungen, andere Methodik. In der historischen Forschung ist es ein bisschen anders, also sehr viel dünner. Es wird entweder halt im Kontext vom Kunstlied abgehandelt, also da hat zum Beispiel Maria Behrendt ein Buch darüber geschrieben. Und ansonsten gibt es ja ganz viele so germanistischere Texte, aber musikalisch eher weniger. Also da bin ich schon, glaube ich, noch relativ alleine, wobei sich das sicherlich auch noch verändern wird.
Also dann auch sehr interdisziplinär eigentlich.
Meine Arbeit auf jeden Fall, ja. Weil ich nicht der Meinung bin, dass man das nur vom Notentext her denken kann, weil sich dann so viele Meinungen einschleichen, wie, ah, das ist ja gar kein richtiges Wiegenlied. Und ja, wer entscheidet denn das? Also wir MusikwissenschaftlerInnen sollten das ja nicht entscheiden, was ein Wiegenlied ist und was nicht, sondern wir sollten uns halt eine informierte Meinung bilden und vor allen Dingen eine historische Meinung. Also was hat das in dieser Zeit bedeutet? Und dazu gehört halt mehr als das Rezeptionsphänomen, was wir heute haben, aber halt trotzdem auch, also es gibt schon dadurch, dass diese Gattung halt im Vergleich zu anderen musikalischen Gattungen schon sehr lange existiert und sehr global verbreitet ist, hat man halt ein Riesenspektrum und da sollte man halt meiner Meinung nach das deutschsprachige Wiegenlied auch nur als Teil davon sehen und nicht als Hauptgegenstand, sondern es ordnet sich in diesen großen, großen Gesamtkontext ein.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du wieder zurück nach Regensburg gekommen bist? Du warst ja eigentlich in München, oder? Und hast da Master gemacht.
Genau, ja.
Und du wohnst auch noch in München, glaube ich, ja.
Ja. Das hat auch mit der Betreuungssituation zu tun. Also ich wollte unbedingt bei Katharina Skills promovieren, weil ich mit ihr einfach schon so gute Erfahrungen im Bachelor gemacht habe und wusste, dass sie halt diese Spannung zwischen Fördern und Fordern einfach super gut umsetzt.
Warum hast du dich denn überhaupt dazu entschlossen zu promovieren? Also welche zusätzlichen, zum Beispiel beruflichen Perspektiven bieten sich denn durch eine Promotion?
Also für mich persönlich war das eher eine Entscheidung nach der anderen. Also ich promoviere nicht, um danach was Bestimmtes zu machen, beziehungsweise das hat sich jetzt daraus einfach ergeben, weil mir dieses wissenschaftliche Arbeiten einfach sehr viel Spaß macht. Ich wollte promovieren, weil ich dieses Thema bearbeiten wollte. Das war mir irgendwie ganz wichtig und weil ich auch nicht das Gefühl hatte, schon ausgelernt zu haben. Also das hat man nie, aber nach dem Master war da einfach noch ganz viel Hunger nach Wissen irgendwie da. Und das konnte ich jetzt halt einfach durch die Promotion sehr gut befriedigen. Und was man allgemein für Jobaussichten hat, sind halt zum Beispiel Lektoratspositionen in Verlagen, also Musikverlagen. Die meisten fordern von denen eine Promotion. Dann natürlich Tätigkeiten im Archiv, in der Bibliothek. Auch dafür ist es normalerweise üblich, für die quasi wissenschaftlich leitenden Positionen promoviert zu sein. Und dann natürlich die ganze Universitätskarriere.
Und wenn du jetzt schon so kurz vor dem Abschluss stehst, weißt du schon, wie es für dich weitergeht?
Das hängt von vielen Faktoren ab. Und ich gebe gerne Bescheid, wenn ich es weiß.
Vielen lieben Dank.
Ja, danke schön.
Danach haben wir mit Simon Hensel gesprochen. Simon hat in diesem Semester auch einen Kurs in Harmonielehre gegeben und beschäftigt sich in der Doktorarbeit mit Rap im Musical. Was ist denn eigentlich so der genaue Titel von deiner Doktorarbeit?
Ich würde sagen, es ist immer noch Arbeitstitel, aber es ist trotzdem eigentlich ganz gut beschreibend. Rapping on Broadway, Musical, Cultural and Social Perspectives on Rap in American Musical Theater, ich glaube, ist der ganze Untertitel, genau.
Also du schreibst auch auf Englisch dann?
Ich schreibe auf Englisch, genau.
Und was gibt es jetzt so speziell für Musicals, die dann Rap enthalten?
Es kommt ein bisschen drauf an, mit welchem Anspruch man rangeht oder was es heißt, Rap im Musical zu haben. Also die meisten kennen wahrscheinlich ja Hamilton. Und dass einem Hamilton als erstes einfällt, ist auf jeden Fall auch schon verdient. In dem Sinne, weil es bis heute am Broadway konkret das Musical mit dem meisten Rap-Anteil rein quantitativ sozusagen ist. Und natürlich auch qualitativ meistens doch sehr gelobtes Stück. Und tatsächlich gibt es sonst gar nicht so viele Sachen mit vielen Songs. Also in meiner Doktorarbeit schaue ich 61 Musicals an, zwischen 1970 und 2020. Und bei über der Hälfte ist es nur ein Song mit Rap pro Stück sozusagen. Heißt, die meisten Stücke haben gar nicht so viel. Es gab direkt noch vor Hamilton ein Tupac-Jukebox-Musical. Holla If You Hear Me heißt es. Das war total unerfolgreich. Also es lief, glaube ich, nur einen Monat oder so am Broadway, musste dann wieder schließen. Und also das ist auf jeden Fall ein spannendes Beispiel. In the Heights, auch von Lin-Manuel Miranda, gibt es natürlich noch. Da ist auch relativ viel Rap drin. Aber darunter wird es langsam schon, genau, immer nur so einzelne Songs, wo man es, glaube ich, nicht mit verbindet. Bei Starlight Express gab es irgendwie einen Song mit Rap. Bei Mean Girls gibt es, glaube ich, zwei Sachen mit Rap. Legally Blonde habe ich schon mal öfters auch im Kolloquium drüber geredet. Also so Stücke, wo man, glaube ich, jetzt nicht dran denkt, aber wo man was findet.
Kannst du dann auch schon sagen, was jetzt genau das Besondere ist, wenn jetzt Rap im Musical verwendet wird, was sich dann dadurch eigentlich ändert oder was es verändert?
Ich finde, es hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, nicht so besonders. Klingt erstmal langweilig, aber die Gründe finde ich wichtig, weil es eben schon immer zum einen irgendwie generell popmusikalische Einflüsse im Musical gibt, aber eben auch speziell so afroamerikanische Musik oder eben afroamerikanische Popularmusik. Es fängt ja quasi mit Jazz an. Also Jazz ist ganz stilbildend fürs frühe Musical schon. Ohne Jazz und Ragtime und so geht da irgendwie nichts. Und man kann es auch einfach in dieser Reihe sehen. Und es geht, glaube ich, immer diesen Prozess durch von erstmal ist es was Neues und Aufregendes. Also Musiktheater und Musical an sich sind jetzt nicht weiß. Also es gibt sehr viele wichtige schwarze KünstlerInnen in den USA und auch sonst in der Welt, die immer an Weiterentwicklung von Musical und so beteiligt waren. Aber es ist trotzdem immer noch sehr, wenn man sich die KomponistInnen anschaut und die AutorInnen und die Darstellenden und das Publikum, das ist immer noch sehr weiß und sehr so Mittelschicht, obere Mittelschicht davon geprägt. Und deswegen können gewisse Kulturen und auch Musikrichtungen, glaube ich, immer noch als Fremdkörper wahrgenommen werden, obwohl es eigentlich historisch gar nicht so ist, vielleicht, wenn es irgendwie Sinn ergibt. Und deswegen ist es auf der einen Seite, kann man es, glaube ich, relativ leicht einordnen, aber trotzdem hat natürlich Hip-Hop-Kultur, wo Rap einfach drin ist, natürlich ihre eigenen Besonderheiten. Und die, glaube ich, auch besonders mit Musical interagieren. Ich finde eben vor allem dieser Sprechgesang-Aspekt, der natürlich mehr bei dem Musikalischen drin ist, finde ich eben total spannend, weil, also wenn man gerne Musicals mit viel Rezitativ schreibt, dass ja irgendwie möglichst gesprochen klingender Gesang sozusagen sein soll oder Gesang, der möglichst nah an Sprache ist, warum soll man dann nicht mal Rap benutzen? Weil das macht das vielleicht noch schneller sogar teilweise. Da kann man noch mehr Text mit reinbringen, was man zum Beispiel bei Hamilton irgendwie sieht. So diese Aspekte finde ich total spannend. Und dann eben inhaltlich, eins meiner Lieblingsbeispiele, auch wenn es vielleicht ein bisschen sad ist, dass man zum Beispiel denken kann, wenn man manche Songs ansieht oder manche Beispiele auch bei mir im Korpus. Ja, Hip-Hop gilt doch so als irgendwie schon auch viel Probleme mit Sexismus und so und Frauen sind immer noch unterrepräsentiert und so Texte, die man kennt aus dem Gangster-Rap und so weiter. Wenn man jetzt so einen Rap- und Hip-Hop-Einfluss im Musical hat, dann bringt das ja den ganzen Sexismus mit und so. Das ist ja eigentlich auch irgendwie eine schlechte Sache. Vielleicht lässt man es dann doch lieber bleiben. Und das ist zum Beispiel was, wo ich es wichtig finde, das super detailliert anzuschauen. Weil ich finde, klar, man sieht diese Sachen auf jeden Fall, wo man sieht, dass es relativ 1:1 übernommen wird. Aber ich glaube, es funktioniert auch teilweise sehr gut, weil es auch im Musical schon einen gewissen Sexismus gibt und es so eine Art negative Synergie hat dann mit den anderen Einflüssen. Also, dass es ein bisschen blauäugig ist, das dann und auch problematisch ist, das dann alles auf den Hip-Hop zu schieben. So, ja, naja, deswegen, keine Ahnung, bei Hamilton gibt es nur 3 Frauenrollen, weil die dürfen nicht so viel rappen, weil Rappen zu männlich ist für Frauen und das ist der Sexismus aus dem Hip-Hop.
Aber es ist ja auch der Stoff in diesem Musical.
Ist der Stoff. Und es gibt so viele Musicals mit viel zu wenig Frauenrollen, die viel zu wenig Bühnenzeit haben. So, also die Norm ist eigentlich eher doppelt so viele Männerrollen wie Frauenrollen im Musical. Wird besser, aber trotzdem, das ist voll das historisch gewachsene Problem im Musical. Und das auch jetzt auf irgendeinen Einfluss von außen zu schieben, ist irgendwie absurd. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die mich interessieren. Sehr ähnlich zum Beispiel eben das Thema Rassismus und so weiter im Musical. Ich meine, Musical ist zu großen Teilen aus Minstrel-Shows erwachsen, so Übergang spätes 19. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert. Und da sieht man, glaube ich, teilweise auch immer noch die Folgen bis heute. Und wenn natürlich dann Rap und Hip-Hop reinkommen, als wie gesagt, schwarze afroamerikanische Kunstform, wo sich auch Künstler gegen Rassismus konkret aussprechen, gegen gesellschaftliche Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten aussprechen, wie passt es dann zusammen? So verändert es das Musical als Genre oder nicht? Oder welche Kompromisse muss man machen? Vielleicht auch auf beiden Seiten sozusagen. Genau, ich glaube, das sind so die Besonderheiten und was ich auch spannend fand und noch finde.
Wie kommt es denn an, wenn Rap im Musical integriert wird? Also spricht das auch eine ganz neue Zielgruppe an?
Also bei Hamilton wird schon oft, finde auch wirklich zu Recht, gesagt, es ist voll schön, man sieht, also ich weiß nicht, wie es jetzt in Deutschland war, aber am Broadway, man sieht viel mehr junge Leute und auch vor allem auch People of Color, irgendwie junge schwarze Menschen oder junge Latinos, Latinas, weil die sich da mehr von angesprochen fühlen, einfach nur von den Menschen, die auf der Bühne sind. Also bei Hamilton ist eigentlich ein historischer Stoff eben über Hamilton, Gründervater der USA. So gut wie alle Charaktere sind eigentlich weiß sozusagen, weil es eben die Gründerväter sind und Hamiltons Frauen und so weiter. Aber es sind eben alle nicht weiß explizit besetzt. Und das ich glaube, da macht es schon die Repräsentation, macht viel aus. Das muss natürlich bei Rap an sich jetzt nicht immer der Fall sein. Also es gibt auch genug weiße Charaktere, die rappen so. Und wie gesagt, auch nicht immer Hip-Hop-Kultur wirklich krass auf der Bühne zu sehen, dass jetzt Leute, die Hip-Hop-Fans sind, so, oh ja, toll. Also ich glaube, es zieht nicht mehr Hip-Hop-Fans zum Beispiel, würde ich behaupten, weil die meisten doch dann eher kritisch sind und so, ja, das ist halt wie so eine Broadway-Version von Hip-Hop. Also Hamilton war total erfolgreich. Rap ist sehr ausschlaggebend, glaube ich, für den Erfolg, würde ich behaupten. Das ist ein wichtiger Teil vom Stück. Könnte man ja draus ziehen. Rap zieht direkt vielleicht mehr Leute oder so oder Leute, die auch sonst nicht reinkommen oder ist irgendwie super. Holla if you hear me. War quasi nur Rap, ist total gefloppt, wo man, ich weiß leider nicht, war das Stück einfach schlecht geschrieben, kann ja auch sein. Es gibt so ein paar Kritiken, die auch darauf verweisen. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, vielleicht war es vom Plot eben auch, weil das spielt halt einfach in der Black Community sozusagen. Und es ist natürlich, wenn sich das weiße Publikum da nicht drauf einlassen will und sagt, da habe ich ja nichts mit zu tun oder so. Also ich finde es irgendwie noch schwer zu beurteilen, aber ich glaube, man könnte auf jeden Fall irgendwie mehr damit machen und auch vielleicht mehr Publikum ziehen. Aber ich glaube, das ist auch generell einfach ein bisschen das Problem von Broadway und Musical, dass es oft immer so ein bisschen hinterher ist mit den Trends.
Und warum hast du dich denn dazu entschieden, jetzt speziell an der Universität Regensburg zu promovieren?
Also ich habe einfach dann, wie gesagt, am Ende vom Master einfach überlegt, erstmal generell Promotion oder nicht. Und ich glaube, da war ich relativ schnell bei, nee, kann ich mir schon vorstellen, hätte ich noch Lust drauf, auch einfach versucht reinzuspüren, so will ich noch länger da bleiben, will ich irgendwie nochmal einen Wechsel. Und dann dachte ich mir, nee, ich glaube, ich würde eigentlich auch gerne noch da bleiben. Ich habe immer noch, wie gesagt, auch so Projekte, zum Beispiel im Unitheater, was ich mache und so und finde es alles gerade schön, wie das läuft.
Und Regensburg ist einfach schön.
Und Regensburg ist einfach schön und ich mag einfach diese Mischung aus relativ kleine Stadt, wo aber irgendwie doch viel los ist. Und dann ist mir aber noch eingefallen, dass ich auch in Belgien noch ein Profing könnte in Löwen, weil ich da im Erasmus war, der auch Popularmusik macht. Jeroen Du heißt der. Dann dachte ich, kann ich auch in Belgien promovieren? Wie funktioniert das? Okay, ich rede mit Fossils, die kennt sich ja mit allem aus sozusagen. Und dann war sie so, ja, könnten sie machen, genau. Sie könnten aber auch eine Co-Tutelle machen, so Wort kann ich auch noch nicht davor. Und sie können auch noch an beiden Unis promovieren.
Und das machst du jetzt?
Das mache ich, ja, ja.
Ach so.
Ja, gut zu wissen, ja. Ja. Ja, gut, dass wir drüber reden.
Ja. Das ist ja cool.
Genau, dann war ich so, ach, das wusste ich nicht. Und dann habe ich mir relativ schnell überlegt, dass ich das eigentlich eine schöne Idee finde, weil ich wusste trotzdem, dass sie als Betreuerin super wäre. So. Und dann fand ich es eigentlich eine schöne Vorstellung. Dann hätte ich sie als Betreuerin und dann noch einen Zweitbetreuer, bei dem ich weiß, dass der auch super ist und dass der auch noch irgendwie sich eben auch noch so in Popularmusik gut auskennt. Ich glaube, der größte Aufwand ist eigentlich für die Unis oder für die Rechtsabteilung der Unis, weil dann eben so ein Vertrag erstellt wird, wo drin steht, wer was erfüllen muss.
Das ist auch voll cool. Ich habe davon auch echt noch nie gehört. Das ist richtig eine tolle Möglichkeit auch.
Voll, das ist echt gut zu wissen, finde ich.
Vor allem, wenn man sich nicht für einen Ort entscheiden
muss. Ja, oder eine Betreuung.
Ja, oder so.
Ich würde es auch insgesamt empfehlen. Man muss sich natürlich darauf einlassen, schon auch auf gewisse Orga-Sachen trotzdem. Also so Wohnung kümmern, Also es ist nicht, dass es einfach dann automatisch alles läuft und so weiter. Ich find's schon cool, einfach diese Möglichkeit jetzt auch gehabt zu haben.
Was willst du denn jetzt danach machen, wenn du fertig bist mit deiner Promotion? Das ist auch eine schwierige Frage natürlich, aber vielleicht hast du schon eine Idee.
Prinzipiell werde ich erstmal fertig werden. Ich habe auch jetzt auf jeden Fall schon so Sachen, die ich sowieso nebenbei auch mache und auch danach mal weitermachen will. Also auch so eben künstlerische Sachen sozusagen, Musical-Projekte machen, auch Musical schreiben teilweise. Genau, nee, wir hatten jetzt im April, hatten wir ein eigenes Stück aufgeführt an der Uni. Das war cool. Ich mache jetzt auf kurz Werbung. Wir machen ab Herbst ein Musical-Chor und Orchester, also so vereinmäßig, der eben auch sehr offen sein soll für alle Menschen, die Lust drauf haben, wo wir auch ein bisschen auf verschiedene Niveaus eingehen wollen und so. Auch Arrangements schreiben dann eben für beide Ensembles und dann auch zusammen irgendwie vielleicht mal Konzerte macht und so weiter. Ich glaube, es heißt auf Instagram Musical Chor und Orchester Regensburg. Genau, und die Musical Minds kann man auch gerne verlinken. Das ist eben die unsere Musical-Gruppe am Unitheater. Genau, und immer wieder mal eben so Musik machen auch und so, dass ich so Sachen noch weitermache und eben auch so im Musical, im deutschen Musical-Bereich irgendwie auch tätig bin, parallel zur Forschung. Genau, aber ich glaube, so dieser Popularmusik-Schwerpunkt insgesamt fällt mir gut, aber Fokus ist auf jeden Fall das zu Ende bringen, dass ich irgendwie das, also nicht nur zu irgendwie, sondern natürlich, dass da was Schönes, dass ich da was Schönes am Ende irgendwie habe.
Ja, dann drücken wir die Daumen.
Es bleibt und auf jeden Fall spannend.
Ja,
halt uns auf dem Laufenden.
Ja.
Vielen lieben Dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, danke.
Dass
danke
wir
euch.
Einen Einblick erhalten haben in deine Doktorarbeit.
Zum Schluss haben wir mit Maximilian Brunner gesprochen. Auch ihn kennt ihr bereits aus einer früheren Podcast-Folge, denn er hat verloren gegangene Tenorstimmen von Willard-Motetten rekonstruiert, damit wir sie vierstimmig aufführen konnten. Er ist noch nicht lange Doktorand und beschäftigt sich mit Mikrotonalität im Videospiel.
Was ist denn genau der Titel von deiner Doktorarbeit?
Das geht um die Rezeption und die Semantik von Mikrotonalität in der Videospielmusik.
Aber geht es jetzt wirklich nur um die Rezeption oder auch, wie das da eingebaut ist und wann zum Beispiel?
Ja, natürlich. Also damit man das eine kategorisieren kann, wird das andere quasi vorausgesetzt. Aber ja, es handelt quasi von verschiedenen Videospiel-Soundtrack-Analysen, wo eben Mikrotonalität verwendet wird in den verschiedensten Arten und Weisen. Und dann wird geschaut, okay, in welchen Kontexten passiert das? Was wird vielleicht damit ausgedrückt? Was wird damit musikalisch umgesetzt, erreicht? Und was wirft es dann für ein Bild generell auf die Mikrotonalität in diesem speziellen Umkreis?
Und du hast jetzt gerade erst angefangen, du bist ja noch ganz neu als Doktorand dabei.
Ja, im Vergleich schon, ja.
Also hast du überhaupt schon so viel machen können bisher? Hast du schon viel geforscht?
Ja, also ich habe mir so einen groben Dreischritt überlegt, erstmal eine große Planungsphase von ungefähr dem Jahr jetzt, wo ich einfach mir einen Korpus an verschiedenen Soundtracks zusammensuche, was man eben so findet. Meistens dann immer auf langen Autofahrten höre ich dann wieder einen neuen Soundtrack durch und mache mir dann per Sprachnachricht so ein bisschen Notizen, so von wegen, ja, da und da. Und das, ja, setze ich dann halt fest und gehe schon ein bisschen in der Analyse rein, ein bisschen ins Kontextualisieren. Außerdem möchte ich noch so eine kleine Einordnung schaffen, so eine feste Definition, was ist überhaupt Mikrotonalität, beziehungsweise was ist die Mikrotonalität, die ich in der Arbeit im Endeffekt dann verwende, weil das ist tatsächlich auch ein sehr breit gefächertes Feld. Mhm. Und was jetzt wirklich unter Mikrotonalität zählt und was nicht, was vielleicht auch nur, keine Ahnung, ein kleiner Effekt ist oder so, was man gar nicht mal richtig wahrnimmt, wenn man drauf hört, und ob man das mit reinnehmen möchte, dann ist dann wieder eine andere Frage. Und das möchte ich in dem einen Jahr jetzt zumindest schon mal soweit klären. Ist fast schon abgeschlossen. Natürlich, Korpussuche geht weiter. Im nächsten Jahr, dann geht's an die Analysen und dann ans Schreiben. Und dann werde ich das ohne irgendwelche Probleme definitiv binnen 3 Jahre durchgezogen haben.
Ja, wir drücken die Daumen auf jeden
Danke.
Fall.
Bist du denn jetzt schon zu einem vorläufigen Ergebnis gekommen, was Mikrotonalität eigentlich ist?
Ja, und zwar ist es gar nicht mal so einfach zu beschreiben, aber ich habe es mal versucht, mittlerweile schon einzugrenzen. Und zwar grundsätzlich ist es ja alles, jetzt blöd gesprochen, natürlich was kleiner als ein Halbton ist. So, es gibt ja keinen einzigen Mikroton, sondern man braucht immer ein Referenzintervall. Insofern ist der Begriff Mikroton schon mal vom Tisch, zumindest in der Wissenschaft. Ich unterscheide tatsächlich zwischen richtiger Mikrotonalität, wo beispielsweise ein anderes Skalensystem verwendet wird als 12-Tet, also 12-Tone Equal Temperament. Kommt nicht so häufig vor in der Videospielmusik. Aber gibt's auch ein paar Beispiele. Und dann unterscheide ich noch zwischen mikrotonalen Effekten. Also da, wo beispielsweise irgendwelche Pads oder sowas verwendet werden, die halt wirklich deutlich risen und mit Riser beispielsweise verwendet werden oder gänzlich, ja, nicht irgendeinem Tonsystem einpassbare oder nicht einem 12-stufigen Tonsystem einpassbare Klänge einfach so reingeflogen kommen. Also da, wo es wirklich gehörsmäßig auffällt, diese mikrotonalen Effekte nehme ich dann auch noch mit rein. Und dann gibt es noch die, ja, ich sag mal, interkulturelle Spalte von dem Ganzen. Denn natürlich gibt es ja auch bei Kulturen, die von unserem westlichen geprägten Tonsystem entkoppelt sind und nicht so häufig reflektiert werden von uns, auch ganz unterschiedliche Skalen und unterschiedliche Tonkonstellationen, wie beispielsweise die arabischen Makram-Skalen und die indonesische Gamelan-Musik, die halt allein von sich aus schon Mikrotöne für uns quasi beinhalten. Jetzt kann man sagen, ja okay, aber ist es dann Mikrotonalität? Ich würde sagen, für uns schon, vor allem wenn sie eigentlich in einem 12-Tet-Kontext noch mit integriert werden.
Gibt es dann ein spezielles Spiel, was sich jetzt genau darauf gebracht hat, auf dein Thema?
Ich habe schon meine Bachelorarbeit über eine Soundtrack-Analyse gemacht beispielsweise. Also da hatte ich damals den Soundtrack von Hollow Knight unter dem Bezug meines kirchenmusikalischen Studiums ein bisschen untersucht, weil der sehr, ja, der Soundtrack arbeitet sehr klassisch. Insofern, die Videospielmusik ist mir nicht fremd, also zumindest auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Ich arbeite auch selber viel an Videospielmusik, komponiere viel für andere oder für meine eigenen Projekte. Insofern so ein bisschen Grundknowledge und Grunderfahrung, würde ich sagen, ist da. Und dann war ich eben auch schon zu meiner Masterarbeit am Suchen, okay, was wäre ein geeignetes Thema? Und irgendwie kam ich dann so drauf, ja, vielleicht wieder was ungefähr in die Richtung. Untersuchst du doch vielleicht mal den Einfluss neuer Musik auf Videospielmusik, wie sich das überhaupt zeigt. Und da hat mir mein Prof dankenswerterweise davon abgeraten damals, weil alles in der neuen Musik zu erforschen, wäre natürlich absolut ausufernd gewesen, also viel zu groß gesteckt. Und deswegen hatte ich meine Masterarbeit dann über die Lieder von Erich Wolfgang Korngold eben geschrieben. Also ein, ja, würde ich sagen, klassischeres Thema, ja, was man damit erwarten könnte. Und naja, jetzt kam es eben dann so drauf, okay, Bruder, macht mal die Doktorarbeit. Hatte mehrere Ideen natürlich, aber irgendwie bin ich dann doch wieder auch mit Rücksprache mit der Frau Dr. Skills da nochmal drauf gekommen und haben mir so gedacht, ja, okay, ein Aspekt, vielleicht Mikrotonalität, schaust du das mal an, weil habe ich jetzt so nichts direkt gefunden bei der Recherche dazu, also ist noch relativ unreflektiert. Mikrotonalität ist eh so ein absoluter Sonderweg der neuen Musik eigentlich, was man vielleicht gar nicht mal so denken mag, aber ja, eine sehr, sehr aufgeladene Geschichte, wo der Begriff beispielsweise herkommt oder generell dieser Bezug zu Mikrotönen, sage ich es trotzdem, Mikrointervallen, ja. Und das fand ich irgendwie sehr faszinierend und dann habe ich eben schon ein bisschen mal die Ohren gespitzt bei ein paar Lieblings-Soundtracks. Beispielsweise einer, der mich drauf gebracht hat, war der zu dem Videospiel Inscription. Das ist so ein Horror-Karten-Roguelike-Game, was so alle Erwartungen, die man an ein eigentliches normales Spiel hat, komplett über Bord wirft. Also sehr Meta-Storytelling und so. Und in die Richtung geht natürlich auch das Soundtrack-Design. Und da dachte ich mir so, okay, das wäre eigentlich ganz interessant, das mal so zu untersuchen. Hab den Soundtrack dann mal analysiert, kam da schon zu ein paar interessanten Ergebnissen, in welchen Kontexten die Mikrotonalität verwendet wird und was damit vielleicht sogar ausgedrückt wird.
Dieses Feld von Videospielmusik ist natürlich endlos, oder?
Ja.
Hast du das irgendwie eingegrenzt? Weil es ist ja unmöglich, dass du da alles durchhörst und das drauf untersuchst. Nee.
Also das wäre ja auch nicht machbar. Aber ich will eben, wie gesagt, ein möglichst großes Korpus im Endeffekt erzielen, sodass man gut alle Genres auch mal abgedeckt hat. Weil es wäre jetzt auch blöd zu sagen, ja, okay, ich untersuche jetzt nur Horror-Soundtracks, weil das kommt bestimmt nur davor. Natürlich wird es da das meiste geben, das ist absehbar. Aber auch nicht nur. Es gibt beispielsweise einen Soundtrack, den man da nie erwarten würde, und zwar mir fällt der Titel gerade nicht ein. Ich habe mal irgendwo aufgeschrieben. Es ist ein Soundtrack aus dem Spiel Minecraft. Und der ist nur deswegen so berühmt bekannt, weil er erst mit einem ganz normalen, ja, Drum and Bass, vielleicht so Jazz-ähnlich, so ein bisschen Beat daherkommt und dann eine absolut grottenschlecht gespielte Flöte dazu kommt, die das ganze Stück absolut ruiniert. Aber das findet, also das ist halt dann so drüber, dass es viele Leute, die das spielen und auch rezipieren, genau deswegen dann feiern.
Ah, okay.
Und das ist dann halt auch wiederum interessant. Würde man in dem Kontext absolut nicht erwarten, aber es klingt natürlich absolut verstimmt und ist faktisch Mikrotonalität. Absichtlich falsch gespielt.
Und
aber
wieso?
Jetzt nicht in einem Horror-Kontext.
Ja, wieso wird es dann da verwendet? Hast du eine Vermutung?
Der Minecraft-Soundtrack ist speziell, weil soweit ich weiß, ist es eine Musikdisk, die man im Spiel finden kann und selber einlegen kann. Minecraft ist ja ein Sandbox-Game, also da kannst du aus dem Spiel machen, was du möchtest. Und es hat jetzt keinen storytechnischen Grund, den mit einzubeziehen, sondern es ist einfach ein Soundtrack, der da ist, um da zu sein. Wenn der Spieler, die Spielerin irgendwas Kreatives draus machen möchte, dann ist es jedem freigestellt quasi.
Du hast auch in der 5. Podcast-Folge schon gesagt, dass du hier deinen Doktor machen willst, einmal wegen Frau Skills, und du hast natürlich auch einen Lehrauftrag gerade an der HFKM.
Mhm.
Und wie ist es denn jetzt so, einen Doktor zu machen? Wie ist es als das Leben als Doktorand?
Also, ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen oder so, aber irgendwie ist es recht entspannt sogar. Neben allem, was so irgendwie zu tun ist, weil, naja, es ist ein sehr familiäres Umfeld hier. Also auf einem sehr hochprofessionellen Rahmen natürlich. Aber ich mag alle meine Doktoranden, Kolleginnen und Kolleginnen. Es ist wahnsinnig schön, wenn man sich auch mal wieder trifft und darüber hört, was die anderen so geforscht haben in der Zwischenzeit. Natürlich auch die Betreuung durch Frau Skills ist sehr angenehm. Also so richtig nach Arbeit fühlt es sich da gar nicht an.
Aber es ist eigentlich auch praktisch, weil du kannst ja eigentlich ein bisschen Hobby mit Arbeit verknüpfen. Du kannst ja einfach ein Videospiel spielen und
als Arbeitszeitverschwendung.
Wobei ich tatsächlich gar nicht mal so der in Anführungszeichen Gamer mehr bin.
Ach so.
Also höchstens, wenn ich halt was Neues finde, so an Soundtracks, dann merke ich mir das. Und wenn es jetzt wirklich dann in eine Analyse geht oder so und ich mich näher damit auseinandersetze, dann werde ich das halt auch mal spielen. Aber so in meiner Freizeit zocke ich eigentlich überhaupt nicht mehr.
Du hast jetzt ja zwar erst angefangen mit der Promotion, aber weißt du schon einen Ausblick, wie es weitergeht? Möchtest du weiter in der Forschung bleiben?
Also ich möchte die Arbeit natürlich erstmal abschließen und mich damit so ein bisschen auch in der Musikwissenschaft natürlich positionieren. Das ist ja durchaus ein großer Meilenstein, aber mein Herz schlägt schon sehr für die Lehre. Also ich bin also sehr wahrscheinlich, wenn das alles klappt, habe ich dann ab nächsten Schuljahr beispielsweise eine Stelle an der Berufsfachschule in Plattling noch als Dozent. Ich arbeite auch gerne weiterhin natürlich in der HFKM als Lehrbeauftragter. Und das eigentliche Ziel irgendwann wäre in vielen Jahren mal eine Professur oder sowas. Irgendwo.
Das wäre auch cool, ja.
Das wäre.
Da sehe ich dich auch.
Das ist so mein großer Traum. Mhm. Also wenn ich mal so irgendwie eine Stelle sowas bekomme. Oder eine gute Dozentur, das reicht natürlich auch schon. Und da für beides ist natürlich so eine Doktorarbeit auch zuträglich, sagen wir mal, für Bewerbungsverfahren.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich dann bis dahin Blut geleckt und widme mich dann der Forschung, aber aktuell ist das tatsächlich eher mein Ziel.
Ja, sehr cool. Dann vielen lieben Dank, das war's tatsächlich schon und wir wünschen dir alles Gute. Ja, und danke, dass du da warst heute.
Sehr gerne.
Schön, dass ihr diese Folge wieder mit dabei wart. Danke euch fürs Zuhören. Für mich persönlich war das übrigens die letzte Folge. Ich freue mich aber sehr, dass ich das Mikrofon an so tolle Nachfolgerinnen übergeben darf, die euch auch weiterhin mit spannenden Themen und Interviews aus der Musikwissenschaft versorgen werden.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao!
Ciao!